liebe Freiheit und ich liebe es, Dinge zu denken und denken zu dürfen, die man vielleicht nicht dann auch tut. Ich überlege mir dreimal, wie ich auf etwas reagiere. Ich werde es wieder machen, was ich damals so genossen habe. Dieses Pendeln zwischen den Welten. Eigentlich sind alle Leute kreativ, weil wir sind ja Kreaturen. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin, Coach und Theaterschauspielerin Caroline Schwarz in ihrem schönen Zuhause in Berlin. Hallo, liebe Caroline.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist 1966 in Stockholm geboren, Sternzeichen Wassermann. Deine Mutter, Jahrgang 44, ist Schwedin. Dein Vater, Jahrgang 42, Deutscher. Als du 2 Jahre alt warst, sind deine Eltern mit dir von Schweden ins deutsche Schwäbisch Gmünd, wo dein Vater seinen Meister für Goldschmied machte, um dann 1 Jahr später mit seiner Familie nach Ulm zu ziehen, weil sein Urgroßvater, der war damals sehr bekannt in dieser Gegend Ulm, Otto Ehinger, 1876 eine Firma gründete. Die heißt heute Ehinger Schwarz und die sollte sozusagen dein Papi übernehmen. Die Liebesgeschichte deiner Eltern ist sehr berührend, denn deine Mami Lotta kam 1961 aus einer sehr feinen und wohlhabenden Familie mit mehreren Gutshäusern und viel Grund in Stockholm, 17-jährig mit anderen Schwedinnen, wahrscheinlich alle sehr hübsch, als Sprachschülerin nach Ulm. Und die Ulmer Jungs, darunter auch dein 19-jähriger Vater Wolf-Peter Schwarz, waren natürlich hellauf begeistert. Ein bisschen Frischfleisch. Sie eilten regelmäßig ins Freibad, um mit den schönen Schwedinnen zu flirten. Dein Vater, der italienische Vorfahren hat, war der schöne Gigolo der Stadt und sprach deine Mami eines Tages im Freibad auf galante Art und Weise an, nämlich warum sie denn so blaue Füße hätte, die sie aufgrund abfärbender Schuhe eben hatte. Das war dann natürlich eine gute Gelegenheit und schnell stellten beide fest, dass sie die gleiche Leidenschaft für Kunst, für Theater hatten, verbrachten viel Zeit miteinander und deine Mami fand deinen Vater einfach den schönsten Jungen, den sie je gesehen hatte. Nach einigen Wochen reiste sie etwas verletzt wieder nach Schweden zurück, denn dein Vater hatte auf das letzte Fest vor ihrer Abreise ein anderes Mädchen als Begleitung mitgenommen. Dennoch schrieben sie sich immer Briefe und 1 Jahr später reiste dann deine Mami wieder nach Ulm zurück, um mal ihre Gastfamilie zu besuchen. Sie war so ein bisschen auf der Durchreise, sollte nachher nochmal nach Salzburg zu anderen Verwandten. Und da war es dann so richtig um die beiden geschehen. Also sie verliebten sich unsterblich ineinander, wollten auch zusammen sein, nur noch zusammen sein, planten so eine gemeinsame Studienzeit in Berlin an der Kunstakademie. Aber die Eltern deines Vaters stellten sich das doch alles ein bisschen anders vor. Die sagten also entweder hier Bundeswehr oder Ausbildung als Goldschmied beim Opa in dem besagten Geschäft eben. Und er fügte sich. Aber vor lauter Sehnsucht nach deiner Mami machte er dann irgendwie keinen Meister und folgte der Aufforderung des Vaters deiner Mutter, so ein arroganter oder etwas arroganter, sehr reicher Schwede, der sagte, naja, also wenn du Interesse an meiner Tochter hast, dann soll er doch mal erstmal hier vorbeikommen. Und das machte dein Papi natürlich auch sofort. Er setzte sich in den VW Käfer, fuhr nach Schweden und wurde da aber ignoriert. Also die haben gesagt, ja, das ist ja irgendwie gar nicht standesgemäß hier der Typ da. Also das war nichts für die Eltern deiner Mami. Deine Eltern gaben aber nicht auf und deine Mami besorgte dann ihm einen Job bei der Goldschmiede des schwedischen Königshauses. Er fand ein Zimmer in der Nähe und auf einmal war deine Mami mit dir schwanger. Und dann musste natürlich schnell der Form halber geheiratet werden. Also da war dann dein Papi den Eltern deiner Mutter doch recht, weil also unehelich ging also nicht.
Sie waren vorher verlobt. Also das ist meiner Mutter, das muss ich hier sagen, ganz wichtig. Sie waren schon verlobt, aber da haben auch noch ihre Eltern gehofft.
Das wird nichts.
Ja, und man hat auch Verlobungen aufgelöst. Das war gang und gäbe.
Okay, also es war so ein kleiner Kompromiss. Und eigentlich wollten deine Eltern ja dann in Schweden bleiben, aber 2 Jahre nach deiner Geburt kam deiner Mami der Gedanke, es wäre doch schön, irgendwie was Eigenes zu haben und überzeugte eben deinen Papi, das Juweliergeschäft dieses verstorbenen Urgroßvaters und Großvaters, der das dann danach übernommen hatte, und der das dann verpachtet hat, also es wurde dann verpachtet in der Zwischenzeit, doch wieder mal zu übernehmen oder überhaupt zu übernehmen. Mhm. Und so begann 1969 der steile Aufstieg der damals kleinen Firma Ehinger Schwarz, also ein kleines Familienunternehmen mit einem schönen Laden. Und später waren es dann irgendwie über 30 Läden weltweit. Und unter diesem Einfluss deines kreativen und talentierten Vaters, der dann auch neben der Geschäftsführung das gesamte Design verantwortete und auch die ungewöhnliche Dekoration der Schaufenster sozusagen unter sich hatte, unter seinen Fittichen hatte, hatte der das irgendwie geschafft, wirklich daraus eine dolle Firma zu machen, eine tolle Marke. Die High Society ging da immer regelmäßig ein und aus, also die High Society von Ulm, aber da waren ja viele große Firmen ansässig. Also man hatte eine Kundschaft, die auch ein bisschen Geld hatte, um das zu kaufen. Und es ging eigentlich immer nur bergauf. Und da warst auch du irgendwo inmitten dieser leidenschaftlichen Unternehmung deiner Eltern. War da denn überhaupt Platz für dich? Fühltest du dich beachtet? Fühltest du dich gesehen? Und fühltest du dich geliebt?
Ja, ich fühlte mich geliebt. Und das habe ich schon, als ich auf die Welt kam, also was du vorhin wunderbar erzählt hast über diese Liebesgeschichte meiner Eltern, da war das ja die Ablehnung der schwedischen Familie, aber ich war das einzige Enkelkind und ich wurde auf Händen getragen. Ich habe ganz wunderschöne so Kleidchen bekommen und so. Und dann zogen wir nach Ulm und da ist auch was dran. Also ich habe mich sehr geliebt gefühlt und gleichzeitig gab es da etwas anderes, nämlich die Unternehmung. Und die war im Zentrum unseres ganzen Daseins und auch meines Daseins. Und das war eben wie ein Familienmitglied. Und die Firma oder die Werkstatt, das war ja auch immer nah bei uns. Und das ist auch, ja, es ist schon spannend, wie man das unweigerlich dann auch mitbekommt. Und wir sind auch immer an den Wochenenden sind wir, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Und auch, ja, also das, wir sind immer nach Ladenschluss ins kleine Walsertal auf unsere Hütte gefahren. Also diese Zeit gab es. Und und trotzdem war ich viel alleine. Ich war viel allein. Und ich bin ja auch Einzelkind, ich habe viel mit mir gespielt. Und so kam das auch, dass ich so viel gezeichnet habe und dann mit mir selber gesprochen habe und mir Geschichten erzählt habe und immer vorm Spiegel jemand anderes war und dann meine eigene Dienerin gespielt habe und. Also ich habe mir meinen Kosmos aufgebaut. Und man kann sagen, oh, die Arme, die hatte so viel Zeit für sich selbst, aber es war auch ein Geschenk, weil das hat schon sehr viel beeinflusst. Also ich bin sehr durch meine Kindheit geprägt.
Mhm. Vielleicht auch deine Kreativität geweckt worden dadurch. Ja. Deine Mutter wurde 1971, als du 5 Jahre alt warst, nochmals schwanger. Aber durch den Kontakt zu einem Freund, der Windpocken hatte, impfte der Arzt deiner Mutter sie sofort dagegen. Und in der darauf folgenden Nacht starb das Baby im 8. Schwangerschaftsmonat. Deine Mutter musste ihr totes Kind gebären und erkrankte in Folge sehr oft immer wieder an Magengeschwüren. Und du wurdest immerzu ermahnt, deine Mutter nicht zu sehr aufzuregen. Also von dem Augenblick an solltest du eigentlich immer dich ein bisschen zurücknehmen und ja, jeder sollte vorsichtig mit ihr umgehen. Was machte das denn mit dir? Konntest du überhaupt noch wirklich entspannt du selbst sein und, sagen wir mal, impulsiv deine Gefühle in welcher Richtung auch immer äußern?
Ja, ich glaube, das habe ich als Kind viel getan, aber es gab ja diese Erziehungsmethode, dass man eben in ein Zimmer gesteckt wurde und in diesem Zimmer sich austoben sollte und dann...
Du meinst, wenn man böse war?
Ja, genau. Frech, also wenn ich wütend war. Und dann kam ich in das Zimmer und meine Mutter hat immer gesagt, das war fantastisch. Da kam ein wütendes Kind ins Zimmer und nach einer Stunde habe ich die Tür aufgemacht und ein wahnsinnig liebes Kind kam wieder raus. Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe schon, das habe ich glaube ich immer noch, ich habe einen schweren Zugang zu Wut. Und ich überlege mir 3-mal, wie ich auf etwas reagiere. Und ich bin vorsichtig, ja, ich bin vorsichtig, ich bin grundweg vorsichtig.
Also du musstest deine Wut, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich regelrecht unterdrücken. Mhm. Also oder hast du dann da so einen Punching Ball in deinem Zimmer gehabt oder?
Ich weiß es ehrlich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich habe natürlich geschrien. Wahrscheinlich habe ich geschrien und dann habe ich wahrscheinlich auf die Betten eingedroschen und so. Okay. Das habe ich schon getan, weil irgendwo muss es ja auch hin. Und ja, das waren halt damals so diese Methode.
Aber du hast gelernt, du durftest es zwar in deinem Zimmer dann die Wut ablassen, aber du durftest es eben nicht in der Gegenwart deiner Eltern, also in der Gegenwart anderer. Ja. Du musstest es alleine mit dir ausmachen. In der 3. Klasse kamst du ja dann auf eine Waldorfschule und erst dort wurdest du eine glückliche Schülerin. Vorher hattest du, glaube ich, immer so ein bisschen Angst vor der Schule. Da hattest du dann auch beste Freundinnen, ganz viel Spaß. Du warst auch gut in der Schule, außer in Deutsch, wahrscheinlich wegen deiner Zweisprachigkeit, also Schwedisch-Deutsch. Später als Teenager fühltest du dich so ein bisschen merkwürdig, anders, warst ein Spätzünder, hattest erst mit 17 den ersten Mann geküsst, der übrigens 15 Jahre älter war. Du wolltest wahrscheinlich gleich einen Erfahrenen. Und dann verliebte sich dessen Freund Frank, also von diesem ersten Kuss, der Freund, der sogar 20 Jahre älter war wie du, geschieden und Vater 2 Kinder, leidenschaftlich in dich. Aber auch da blieb es immer nur bei einem Kuss. Und erst bei einem England-Austausch mit 18 verliebtest du dich in einen dortigen Mann, also einen Engländer. Und der wurde deine erste große Liebe. Frank in der Heimat zurückgeblieben, der wahrscheinlich dachte, du bist irgendwie noch seine Freundin, seine Knutschfreundin, hatte also irgendwie nicht aufgegeben, schrieb dir ganz viele Briefe, schickte Pakete mit Geschenken, was dir auch so schnell ein bisschen zu viel wurde. Und zurück in Ulm hast du dich dann wieder so ein bisschen auf ihn eingelassen, also zumindest mit dem Küssen, wolltest ihn aber eigentlich ganz tief im Inneren loswerden. Du hast dich so ein bisschen schwer getan, so mit Zurückweisung und entwickelst eine Methode, um ihn so zu vergreulen, also zumindest unterbewusst. Du wurdest nämlich sehr dünn, also sehr, sehr dünn und krank. Und so verliebte der sich also tatsächlich in eine Kolumbianerin und war weg. Eigentlich war Frank auch eher so ein bisschen das Beuteschema deiner Mutter, die dann auch zu dir sagte, naja, ist wahrscheinlich nur dein Körper oder deine gute Herkunft, dass der mit dir zusammen ist. Hat sie dich denn damit unglaublich verletzt und gedemütigt. Schließlich heißt das ja, an dir als Mensch kann es also nicht liegen, dass der mit dir liiert ist.
Ja, also ich fand mich natürlich als junge Frau oder Teenager, ich fand mich schon auch spannend und ich dachte, dass meine Eltern mich auch spannend finden würden. Und als meine Mutter mir das sagte, da, ja klar, da war ich total gekränkt. Und da habe ich so gedacht, komisch, ich dachte, dass sie immer das toll fand, wie ich so bin und wie ich denke. Und ja, ob Frank jetzt das Beuteschema meiner Mutter war, das glaube ich gar nicht mal. Aber meine Mutter war ja eine junge Frau. Meine Mutter hat mich ja mit 21 bekommen. Also war meine Mutter Ende 30, sah umwerfend, hinreißend. Also meine Mutter war und ist eine Ausnahmeerscheinung. Also unglaublich, unglaublich schön. Und ja, und da es war dann plötzlich so, ich habe darüber viel nachgedacht. Habe ich mich absichtlich, weil ich mit so einem älteren Mann zusammenkam, auch in eine Konkurrenzsituation mit meiner Mutter begeben? Es hat uns alle, glaube ich, total irritiert. Naja, also im Nachhinein uns alle. Zu dem Zeitpunkt hat mich das überhaupt nicht irritiert, weil das hat mir richtig gut getan. Im Gegensatz, das hat mir gut getan, dass mir jemand so an den Lippen hing und mich so gut fand. Und dass eben so jemand wie Frank, der wirklich auch, der war bekannt dafür, dass er ein Mädel nach dem anderen hatte. Und dann lernte er mich kennen und nur dieses Küssen genügte. Und das war genau das, was mir gut tat und was ich damals gebraucht habe. Nur meine Eltern haben es nicht verstanden.
Aber deine Mami war dann eventuell auch ein bisschen eifersüchtig, oder?
Ja.
Also, oder neidisch, vielleicht kann man das auch sagen, oder ich weiß es nicht. Weil sie war ja selber, wie du sagst, sehr schön. Also sie hat ja sicherlich eine Reflexion der Außenwelt bekommen. Ja, wenn die aus der Haustüre raus ist, wird ja schon mal jemand geschaut haben. Ja. Also insofern hätte sie es ja eigentlich dir lassen können, diesen Frank.
Ja, meine Mutter war früher, ich würde mal sagen, da war schon von, und das wirklich von ihrer Seite aus, so eine Form des Messens miteinander. Und vielleicht, weil meine Mutter so jung auch Mutter wurde, ich weiß es nicht, was das war und ist und vielleicht auch dieses Dreiecksverhältnis. Also ich bin ja sehr eng mit meinen Eltern aufgewachsen. Und meine Eltern, das waren so eine große Liebe von mir auch. Also ich habe Gedichte geschrieben für meinen Vater, der Winterkönig ist, und meine Mutter, die schönste. Und dann habe ich, und das hatten die dann auch in ihren Geldbeuteln. Die waren auch stolz darauf. Und ich dachte so, und dann auch diese geheime Sprache, das Schwedisch, das uns so stark verbunden hat. Und
also dein Papi hat auch Schwedisch gelernt.
Ja, ja. Ja,
ach so,
ja.
Also du, deine Zuhause war die Sprache Schwedisch.
Ja, ja. Aber so ein bisschen so ein undiszipliniertes Schwedisch. Also sowas, wo, wenn dir das nicht einfällt, dann kommt halt Deutsch mit rein. Also so, und dann auch der Akzent auch ziemlich verdeutscht. Und dann gab es auch Worte, das ist auch ganz toll. Meine Eltern haben, die waren ja sehr frei, die waren ja damals eigentlich so 68er so ein bisschen. Und ich wurde ja ganz früh auch aufgeklärt. Und damit ich nicht irgendwo rumrenne und die Namen der Geschlechtsteile sage, wurden die Geschlechtsteile so genannt, wie ich die das erste Mal mit meiner Kinderfantasie genannt habe. Und das habe ich erst, später verstanden, als ich dann irgendwann mal in Schweden war und jemanden erklären wollte, dass ich auf die Toilette muss. Auch das war ein Fantasiename. Mhm. Also Ich habe ein paar Worte sind wirklich in diesem Dreiecks.
Also ein paar Worte hast du erst später gelernt.
Ja, genau. Genau.
Jetzt machtest du ja Abitur mit Leistungskurs Mathematik, hast weitere 2 Jahre daheim gelebt und deinem Papi auch so ein bisschen in der Firma geholfen, hattest viele Liebhaber, also nicht mehr Frank, aber so wirklich keinen festen Freund, weil du einfach auch so deine Freiheit wolltest. Es durfte auch irgendwie kein Mann bei dir übernachten. Und deine Eltern dachten, du wirst sicherlich mal Mathematik studieren. Aber du träumtest davon, Schauspielerin zu werden. Das war einfach so dein Traum. Am Schultheater hattest du auch schon oft mitgewirkt und bist so in diesen Vorstellungen auch regelrecht aufgeblüht. War und ist es nach wie vor das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit, die dich glücklich macht, weil sie dir als Kind, ja, ich würde jetzt nicht sagen, gefehlt hat, weil du hast ja gesagt, du hast ja eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber vielleicht nicht ganz so diese Zuwendung wie vielleicht die Zuwendung zur Firma hin, also zumindest deines Vaters. Also ist das sowas, würdest du sagen, so eine Motivation gewesen oder so ein Gefühl, oh, jetzt, wenn ich hier so auf der Bühne stehe oder wenn ich die Filmkamera irgendwie auf mich zeigt, dann, also Film hast du ja, glaube ich, nicht gemacht, aber Theater, dass du dann da plötzlich was fühlst, wie so das fehlende kleine Mosaiksteinchen zum Glück?
Teilweise auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, auch damals am Schultheater war ich eher so eine Rampensau. Und was ich da gemacht habe, war wahrscheinlich nicht sonderlich subtil. Aber ich habe bekommen, was ich wollte. Also eben so, dass die nachher gesagt hat, oh wow, kannst du mir das nochmal, kannst du nochmal so böse gucken und so. Und aber es hat auch ganz viel mit diesem Alleinsein zu tun und diesem Experimentieren in einen anderen Körper zu bekommen. Also ich habe jetzt noch dieses Gefühl, dass wenn ich mich versuche, so zu bewegen oder so zu blicken, wie jemand anderer es tut, ich vielleicht ein kleines bisschen von dem Gedankengut oder von den Grenzen des eigenen Körpers überwinden kann. Und ich glaube, das haben wir alle, aber das ist eben so meine Methode. Ich habe diese Illusion, dass ich eigentlich Grenzen überwinden kann damit und mich hineinversetzen kann in eine andere Haut.
Deine Mutter hatte ja so zwischenzeitlich, also während des Aufstiegs der Firma, des Erfolgs, auch so eine kleine Galerie aufgemacht. Der erste Künstler, den sie ausstellte, war der inzwischen weltbekannte und hochdotierte Künstler Anselm Kiefer. Ich habe seine wunderbare Ausstellung in Venedig letztes Jahr gesehen. Sie stellte immer wieder so ganz ungewöhnliche Künstler aus, mit denen du dann auch eines Tages so eine durchzechte Nacht verlebt hattest und am frühen Morgen nach Hause kamst und irgendwie plötzlich spürtest, jetzt ist irgendwie alles anders. Was war denn da mit dir geschehen?
Ja, das war ganz toll. Das war eine Künstlerin, die gar nicht mal so unglaublich tolle Bilder gemacht hat. Irgendwie Sportbilder hat sie gemacht, weiß ich noch. Und ich war so fasziniert von ihr, vielleicht sogar ein kleines bisschen verliebt. Und die hatte diese irrsinnige Freiheit. Und ich war da aus und plötzlich spürte, dass ich mehr möchte als meine Eltern. Und das war relativ spät, ist mir das passiert. Aber es war wirklich so ein Aha-Moment. Ich bin aus ihrem VW-Bus ausgestiegen. Ich bin da auf den Marktplatz gegangen und ich dachte, und jetzt ist alles anders. Jetzt ist die Welt eine andere. Und ich glaube, danach habe ich mir die Haare auch geschnitten. Also so. Und meine Mutter hat gesagt, wo sind denn meine Haare? Irgendwie, weil wir waren, ja.
Was meinst du, wenn du sagst, ich wollte mehr als meine Eltern, also mehr erreichen als meine Eltern oder mehr in deinem Leben als deine Eltern?
Damit meine ich dieses über den, also diese Idylle oder dieses, wo ich gedacht habe, da kommt gar nichts ran, weil meine Eltern sind wirklich außergewöhnlich. Also abgesehen davon, dass meine Mutter da wirklich hammermäßige Künstler ausgestellt hat und wirklich so ganz ohne, ob das jetzt was bringt oder nichts bringt. Und ich weiß noch einen Künstler, der hatte so ein Kunstwerk, da war ein Cheeseburger. Und damals haben wir von McDonald's Gutscheine bekommen. Ich weiß nicht, 200 oder gefühlte 1000 Gutscheine an Cheeseburgern. Und meine Mutter, diese elegante Dame und so, war versessen auf Cheeseburger. Und das liebe ich an zum Beispiel meiner Mutter, dass sie eben gar nicht so ausschaut und einen ständig überrascht. Und umgekehrt mein Vater, der eben ja auch mit dem Schmuck nicht nur eine tolle große Firma aufgebaut hat, ein Schmuckunternehmen, das ist eine Sache. Aber ein außergewöhnliches Schmuckunternehmen, das ist eine andere. Und diese zwei mit ihrer Wahnsinns-Love-Story, ich meine, die nehmen auch schon sehr viel Aufmerksamkeit und Energie und man ist fasziniert und wow. Und da ist natürlich auch die Frage, wo wächst man selbst? Und das hatte ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht so ein Minderwertigkeitskomplex, dass ich denke, oh Mann, und ich bin so, also die zwei und ich bin so, oh, jetzt eher so ein bisschen der unscheinbare Typ. Das habe ich nicht, das glaube ich auch nicht. Aber es gab kaum jemanden, den ich so spannend fand. Und dann kam diese Frau, die jetzt nicht spannende Bilder gemacht hat, aber die war spannend. Und die Nacht war spannend. Und ich dachte so, okay.
Also dann war es nicht dieses mehr erreichen wie meine Eltern, sondern einfach anderes noch sehen und kennenlernen als die Welt deiner Eltern.
Ja, und vielleicht auch anderes gut finden. Also ich so auch andere Kunstbegriffe, anderen Schmuck, anderes. Also weil das war schon, also hier, wenn man hier ist, dann zieht man das an und, ja klar.
Ja, also eine Loyalität auch der Marke gegenüber. Total. 1987 wurdest du dann an der Schule Schauspiel München angenommen. Also dein Traum erfüllte sich, auf der du dann auch 4 Jahre das Handwerk nach dieser aus der USA kommenden Method Acting Methode gelernt hast. Deine Eltern haben die Ausbildung auch in München finanziert, aber du konntest irgendwie so mit dieser vielen Freizeit als Studentin irgendwie gar nicht so wirklich was anfangen. Also du hast dich da nicht irgendwie gleich in den englischen Garten begeben und dich da hingelegt, sondern du hast schön gesagt, ich will was tun und hast dann in der Frühschicht beim Burger King im Tal gejobbt und auch nochmal in der Buffetbar bei Dallmayr, weil du hast schön Trinkgeld gekriegt. Du warst ja sicher sehr freundlich und nett. Und 89 lerntest du dann auf der Fahrt mit einer Freundin nach Stockholm auf dem Zwischenstopp in Hamburg, wo ihr eigentlich das Musical Cats ansehen wolltet, deinen Ex-Mann und Vater deiner zwei Töchter kennen. Er heißt Stefan, so wie meiner. Einen Monat später besuchte er dich dann so zum Oktoberfest mal in München, übernachtete auch bei dir und immer wieder war es so wie bei Frank. Es passierte eigentlich gar nicht viel, also weder Kuss noch Sex. Ihr habt erstmal ewig lange Zeit damit verbracht, richtig viel zu telefonieren. Es hat auch richtig viel gekostet. Ja. Damals war das ja so, ich kann mich auch noch
erinnern. Ja.
Und endlich seid ihr dann irgendwann auch ein Paar geworden. Du bekamst dann dein erstes Engagement am Theater in Bruchsal. Er wurde Einkäufer bei der Modefirma New Yorker in seiner Heimat Braunschweig und kam dich aber ganz oft besuchen. Und 93 hielt er dann ganz offiziell bei deinem Vater um deine Hand an und ihr heiratete in Las Vegas. Also so musste schon ein bisschen verrückt sein. Du wolltest daraufhin mehr auch so in seiner Nähe sein, wechseltest ans Theater in Brandenburg, wurdest schwanger und zogst zu Stefan nach Braunschweig. Und 94 kam dann eure erste Tochter, Charlotte, nach einer, wie du erzählt hast, wunderbaren Schwangerschaft zur Welt. Und 97 dann eure zweite Tochter, Tippi. Leider tat sich so dein Mann so ein bisschen mit der Treue leicht schwer. Und somit hast du ihn dann nur ein Jahr später mal aus der Wohnung rausgeschmissen und wurdest dann auch wieder ganz dünn und hast auch deine ganzen Haare wieder irgendwie abgeschnitten. Und ihr habt es dann doch nochmal miteinander versucht, aber 3 Jahre später, 2001, musstest du schmerzhaft erkennen, dass sich irgendwie doch nichts an diesem Mann verändert hat. Wieder hatte er eine Geliebte und da nahmst du dann irgendwo deine Kinder unter den Arm und Sack und Pack und reistest zu einer Freundin hier nach Berlin. Hast du denn da auch wieder gehofft, er könne ohne dich ja nicht leben und würde voller Reue zurückkommen und dich auch nie mehr wieder betrügen?
Auf jeden Fall, ja klar. Also das habe ich wirklich gedacht. Ich bin damals hierher nach Berlin gekommen und ich bin zu meiner Freundin Birge in die Wohnung, die damals Single war. Und die hat, das war ganz einmalig, sie hat uns ihr Bett gegeben. Und oh, die Kinder waren ja auch noch so klein. Und sie hat im Gästebett übernachtet. Und ich war so ein Klappergestell. Und ich hatte keinen Plan B. Eigentlich habe ich darüber auch nachgedacht. In meinem Leben, ich lebe ganz viel darüber, dass ich das, was mir entgegenkommt, nehme und dann versuche, was draus zu machen. Ich bin nicht diejenige, die so sich überlegt, okay, und dann will ich das so und so und so und dann gehe ich in die Richtung. Und das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggenommen. Und in der Zeit, weiß ich noch, hat jemand, die ich über Schauspiel kennengelernt habe, zu mir gesagt hat, du, vielleicht ist es das Beste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist. Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber vielleicht erinnerst du dich an meine Worte. Und natürlich habe ich mich an die Worte erinnert. Und natürlich hat sich ein neuer Horizont ergeben. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, es diesen Schmerz und das Durchleben von auch ja, Scheitern oder einem Verlust, vielleicht eher Verlust ist es mehr. So, weil wir hatten auch in Braunschweig so, wir hatten uns wirklich so eine schöne Wohnung aufgebaut. Und Stefan und ich, wir hatten so eine Lust in Wohnen und wie wir uns das machen. Und das war eigentlich ganz irre, weil, obwohl wir diese Lust hatten, war das so, dass er von diesen Reisen nach Hause kam und nicht da sein konnte. Und das habe ich nie so ganz verstanden, dass er nirgendwo so ganz sein kann. Und irgendwann war er dann bei so einem Heilpraktiker, weil er so allergisch ist und hat dort so ein Globuli bekommen, Quecksilber. Und da habe ich gedacht, ja genau, so ist er. Er ist shiny, interessant, unglaublich, spannend, aber auch er geht gleich weg. Also es ist Quecksilber geht ja so blub und ist weg. Und es ist natürlich auch gefährlich. So. Und trotzdem ist, also ich meine, es ist der Papa meiner Töchter. Und ich würde mal sagen, dass ich mir da einen richtig guten Mann für meine Töchter ausgesucht habe. Ist er ein so als Papa, dass er immer da ist? Nein. Aber wenn er da ist und wenn man mit ihm mal was unternimmt, dann ist es wirklich wow, total.
Er kam ja dann nicht wieder zurück. Mhm. Seine Geliebte bekam ein Kind von ihm. Und dennoch habt ihr euch erst 3 Jahre später, 2004, scheiden lassen. Empfindest du das Zerbrechen eurer Ehe als persönliches Scheitern?
Das habe ich, glaube ich, lange getan. Ja, das habe ich lange getan. Und Ich habe daraus viel gelernt. Aber das ist über jetzt die letzten Jahre eigentlich so geworden, dass ich gedacht habe, es ist noch einmal gut gegangen. Also es wäre fatal, wenn wir noch zusammen wären, für uns beide. Also ich glaube, dass er sich immer irgendwie gewünscht hat, dass ich doch wieder im Theater arbeite. Und
muss man vielleicht dazu sagen, als du die Kinder bekommen hast, hast du auch erstmal dich wirklich um die Kinder gekümmert.
Nur.
Also du hast nicht gearbeitet in dem Sinne und hast wahrscheinlich auch von ihm eben finanzielle Unterstützung erhalten. Jetzt hast du ja dann doch, weil du gesagt hast, er hat sich gewünscht, dass du wieder am Theater arbeitest und nach eurer Scheidung hast du ja dann auch wieder angefangen, als Theaterschauspielerin Fuß zu fassen und hast dann auch in dieser Zeit einen Galeristen und Professor an der Akademie der Fotografie kennengelernt, der in Finnland lebt. Und mit diesem Mann führtest du 9 Jahre lang eine sehr schwierige On- und Off-Beziehung. Hast du die Tendenz, dich in Männer zu verlieben, die dir nicht gut tun?
Jetzt ist es raus. Ich glaube, ich habe die Tendenz, mich in Egoisten zu verlieben, ja. Und es ist sehr Papa geprägt. Und das war eben auch so, das ging alles um ihn, um ihn, um ihn. Genauso wie es bei meinem Vater um ihn und bei Stefan um ihn. Und
Also ein gewisses Muster, was du noch nicht verlassen kannst.
Also man hofft ja immer, dass man das Muster verlässt. Und eine Freundin hat mal gesagt, das geht so lange, bis es richtig wehtut.
Naja, aber es hat, könnte ich vermuten, zumindest sicherlich auch trotzdem schon ganz schön wehgetan, deine ganzen Liebesgeschichten. Mhm. Ja, ich weiß ja gar nicht. Ich glaube immer so, wenn man das Muster mal richtig erkennt und auch annimmt, dann, glaube ich, ist schon eine Möglichkeit dafür da, es zu verändern. Und das verändert sich automatisch. Aber ich glaube, man muss es erst mal sehen und annehmen.
Ja, also ich denke auch, dass wenn es sich zu viel, das habe ich mir eben vorgenommen, wenn es sich zu viel um den anderen handelt, dann ist es ungesund, dann ist es nicht gut. Weder für den anderen noch für mich.
Zur Zeit der damaligen Scheidung von deinem Ex-Mann, in der du gerade eine Boutique mit einer Freundin eröffnen wolltest, haben dir deine Eltern das Angebot gemacht, du könntest doch mal die Kreativdirektion der gerade anstehenden Imagebroschüre von Inga Schwarz übernehmen, was du dann auch sehr erfolgreich getan hast. Ein Jahr später fasstest du den Entschluss, doch teilweise ein bisschen mehr nach Ulm zu gehen, ein bisschen präsenter in der Firma dort zu sein, um eben auch das Marketing und das Visual Merchandising, also die Dekoration, zu verantworten. Du warst also Montag bis Mittwoch in Ulm und deine Kinder wurden hier von einem Au-pair versorgt. Und Donnerstag bis Sonntag warst du dann wieder daheim bei ihnen hier in Berlin. Du hattest sehr kreative Visionen für die inzwischen sehr groß gewordene Firma. Die war aber auch ein bisschen eingefahren und du wolltest irgendwie so ein bisschen so einen modernen kleinen Touch da reinbringen, wolltest auch irgendwo so dem Zeitgeist ein bisschen mehr entsprechen, also Wandlung. Du hattest dich nach Wandlung gesehnt und auch in der Kollektionsausrichtung hast du dich kreativ eingebracht, hattest auch ganz tolle Ideen. Du hast dann auch so Kooperationen mit den Designern Andreas Mokurdis, Olaf Hayek oder Marcel Ostertag dir so ausgedacht und hast es auch angegangen.
Und mit Andreas leider nicht, aber er hatte die zündende Idee für die Vintage-Kollektion.
Ja, genau. Aber das waren ja auch Projekte. Okay, dann kam es vielleicht von außen, aber du wolltest die kleine Revolution. Hast dann ja auch so PR-Events in Berlin organisiert, Dinners, Shows in München, im BMW-Museum zum Beispiel. Und gerade für diese Vision, für dieses Talent, für dieses feine Gespür, was du für die Marke Inga Schwarz entwickelt hast oder vielleicht auch schon immer hattest. Aber gerade das wurde irgendwo so ein bisschen zu deinem Verhängnis. Dein Vater konnte das nämlich gar nicht ertragen. Der hatte sich gedacht, was mischt die sich jetzt hier groß ein? Warum nimmst du ihm jetzt das ganze Rampenlicht? Willst du da die Kollektionen verändern? Also er verbot dir das dann auch. Er sagte, also hier wird jetzt nichts verändert. Ich bin der Chef, ja. Ich sag hier, was los ist. Du sollst ja mal das Marketing machen, ja, aber nicht hier irgendwie die ganze Firma rumkrempeln. Was natürlich auch ein bisschen Frustration bei dir auslöste. Und die weiblichen Franchise-Partner, die dein Vater natürlich wahnsinnig charmant fanden, so wie damals im Schwimmbad deine Mami, fühlten sich natürlich auch so von deiner plötzlichen Präsenz, so als Tochter und Erbin, so auch ein bisschen bedroht und fingen auch an, so kleine Intrigen gegen dich zu spinnen. Wie hast du das eigentlich damals in dem Moment aushalten können, mit so viel Elan in dir?
Ja, das Gute war ja dieses 3-4 Tage in Ulm und den Rest der Zeit hier in Berlin. Das war gut und das hat mir gut getan. Es hat mir gut getan, immer wieder hier anzudocken und zu sehen, hey, ich bin aber gar nicht so verkehrt. Und es haben sich natürlich auch in der Firma so Lager gebildet. Und ich würde mal sagen, dass alles beruht auf der Streitkultur zwischen meinem Vater und mir und auch dieser Dreieckskonstellation, wo wir immer gesagt haben, 2 gegen 1. Und da hat sich so ein bisschen das gebildet, dass meine Eltern gegen mich und mit den Partnern und so, mit den Leuten und auch mit den Mitarbeitern, da glaube ich, war es gab mal irgendwann zu einem viel späteren Zeitpunkt einen Mitarbeiter, der hat zu mir gesagt, Mensch, Caroline, ich habe am Anfang, als du in die Firma kamst, habe ich wirklich keine großen Stücke auf dich gehalten. Ich habe gedacht, ah, die Erbin, so. Und jetzt habe ich erst begriffen, was du alles machst. Und ich ziehe den Hut vor dir. Und diese Erklärung und das mich erklären, das will man ja nicht tun. Also ich glaube, das will keiner sich erklären müssen und sagen, hey, guck mal, aber hey, ich schaff schon richtig hart und so. Und auch das mit meinen Eltern, ich glaube, meine Eltern haben auch gedacht, also die ist ja irgendwie unverwüstbar, aber nicht aus unverwüstbar, sondern naiv positiv. So, und das habe ich auch erst später klarstellen können. Nein, ich mache mir Sorgen, ich habe auch meine Ängste. Aber ich versuche, es anders anzugehen, weil bei uns war immer Weihnachtsgeschäft, egal wie gut oder schlecht es uns ging. Weihnachten war so, dass wir gesagt haben, juhu, Weihnachten, wie schön. Und dann hat mein Vater gesagt, so schön ist es nicht. Wir haben also nicht gut. Es ist ganz große Sorgen. Und
also der Abverkauf war nicht
so. Ja, aber es war eigentlich gut. Aber eben war immer so, und das gibt es ja auch, so eine Form von Aberglauben, bloß nicht zu viel loben und mal gucken und so. Und so wirkt mein Vater eigentlich gar nicht. Mein Vater ist total, also auch in seiner kreativen Art und Weise, jetzt nicht der Zahlenmensch, der dann guckt, wie die Zahlen, sondern in seiner Kreativität ist er ungezügelt. Das habe ich damals auch in der Firma, es hat mich genervt, weil ich so gedacht habe, wir können doch jetzt nicht hier jeden Entwurf machen und alles machen. Inzwischen denke ich, das ist toll. Und ich habe ihm auch damals, als ich in die Firma eingestiegen bin, habe ich zu ihm gesagt, okay, ich mache es, aber ich möchte dich editieren dürfen. Und dann hat er gesagt, ja, so machen wir das. Und er hat es nicht gemacht. Das war blöd, aber vielleicht war es auch gut. Also ich glaube ja, Tanja, ich glaube ja, am Ende des Tages machen wir immer Erfahrungen und dann gucken wir mal, schauen wir mal weiter. Und dann müssen wir was damit anfangen. Und
ja, es war ja dann auch so, dass, wie du gerade sagst, um noch mal ein Stück weit zurückzugehen, zu dem Zeitpunkt, wo du ja mehr das Marketing machen solltest und so ein bisschen so, ja, Visual Merchandising, wurde es aber immer deutlicher, dass das Unternehmen so ein bisschen, ja, so in eine Krise sich hineinkatapultiert. Es war so eine Überproduktion da, also eine Überschwemmung mit Ware am Markt. Dein Vater verschloss so ein bisschen die Augen, konzentrierte sich eben auf seine Kreationen, schaute nicht so ganz genau, was da so alles brodelt bei den Finanzen. Und du hast das Drama vielleicht doch schon ein bisschen eher erahnt, deshalb wahrscheinlich auch diese Energie, was zu verändern. Und 2012 stelltest du dann ihn vor die Alternative, also entweder übernehme ich jetzt hier mal den Lead und du bitte ziehst dich ein bisschen zurück oder ein bisschen mehr zurück und ich mache das hier. Und wenn du das nicht willst, lieber Papi, dann mache ich was ganz anderes. Dann spiele ich wieder Theater oder. Dein Vater hat da irgendwie wahrscheinlich doch klug gehandelt und hat gesagt, was ich gedacht, ja, irgendwo steht das Wasser mir jetzt hier bis zum Hals. Dann lasse ich sie jetzt mal machen und willigte ein. Und vielleicht auch, weil er keine andere Wahl hatte. Vielleicht hätte er es nicht gemacht, wenn er eine Wahl gehabt hätte. Aber er hatte jetzt gesagt, okay, dann soll es jetzt meine Tochter machen. Du hast dann diesen Lead übernommen. Die Firma war hoch verschuldet mit viel Wareneinsatz, der da war, und großen Abhängigkeiten von den Banken. Aber du hast es positiv gesehen, du hast die Ärmel hochgekrempelt und hast dann mit einem fantastischen Messestand und einer neuen Handschrift des Leads und der Kollektion auf der gerade angehenden Inorgenta, der größten europäischen Schmuckmesse, zu neuen Ufern aufgerufen und hast also irgendwie, ja, Flügel gefühlt und gehabt. Aber das Schicksal meinte es dann irgendwie ganz anders mit dir. Nämlich plötzlich hieß es, die Bank habe die Kontokorrentlinie eingefroren und die Löhne könnten nicht mehr bezahlt werden. Es blieb dir also wirklich regelrecht nichts anderes übrig, als schnellstmöglichst einen Investor irgendwie aufzutreiben und hattest auch bald einen vielversprechenden Interessenten gefunden. Kaum war aber die Tinte auf dem Vertrag getrocknet, zeigte dieser sein wahres Gesicht und hatte nichts anderes mehr im Sinn, als dich schnellstmöglichst loszuwerden. Er wollte das Unternehmen einfach ohne dich in Eigenregie leiten. Von dem Augenblick an machte er dir das Leben also wirklich zur Hölle. Hier kommt jetzt meine Frage, die ich mir bei der Vorbereitung für den Podcast schon immer wieder gestellt habe. An diesem Moment frage ich mich aber, da waren doch deine Eltern, da war doch deine Mutter. Gut, dein Vater hat sich ein bisschen zurückgezogen. Deine Mutter war auch noch mit im Board der Gesellschafter. Da waren auch die langjährigen Mitarbeiter. Vielleicht waren ja auch nicht alle gegen dich.
Nein.
Haben dir denn deine Eltern und auch die Mitarbeiter, aber in erster Linie deine Eltern, dir in dieser Zeit keinen Beistand geleistet, also sich nicht auf deine Seite geschlagen?
Ich glaube, in der Zeit waren wir alle ziemlich alleine. Wirklich jeder. Und meine Eltern vielleicht gemeinsam alleine. Es war ja so, das war vorher ja eine schwierige Zeit gewesen, bevor das mit dieser Krise losging. Es war 2008 ja die Bankenkrise. Und da wusste jeder, wie wird es werden jetzt? Es gab große Kunden, die gesagt haben, tut uns leid, aber dieses Jahr, wir haben Entlassungen gehabt, wir können jetzt nicht dies oder jenes Schmuckstück kaufen. Und dann gab es ja, also wir hatten ja zwei Linien. Wir hatten einmal die hochwertige Linie und da, das sind solche Großkunden, die wegfallen, schwierig. Und dann hatten wir die eher niedriger angesiedelte Marke Charlotte. Und da kam ja Thomas Sabo und Pandora. Und die waren viel, viel einfacher zu verkaufen für die, wir hatten auch einen großen Vertrieb für die Vertriebskunden. Und unser Schmuck war sehr erklärungsintensiv. Heute würde man sagen, das ist ja fantastisch, weil wenn du ein Gespräch mit jemandem führst, dann bleibst du in Erinnerung und dann kommt der auch wieder. Aber das braucht es bei diesen Artikeln gar nicht unbedingt, weil die sind auch wiedergekommen. Ja, und aus diesem, wo befinden wir uns und auf was setzen wir, hat mein Vater die Entscheidung getroffen, dass er eben mit denen, also er möchte das Rennen mit diesen Trendmarken aufnehmen. Und da war ich nicht so ganz seiner Meinung, aber da kann jeder falsch liegen. Also das ist ja wirklich eine Unternehmerentscheidung, wohin geht man. Und ich habe dann hatten wir ein sehr, sehr gutes Jahr, 2010, weil wir wirklich viel verkauft haben, aber auch an die Vertriebskunden, die dann diesen Schmuck hatten und vielleicht nicht unbedingt die Geschichten oder die Instrumente dazu, ihre Kunden zu begeistern und es dann weiter zu verkaufen. Und so wurde dann das Jahr 2011 schlechter und dann habe ich 2012 irgendwie gedacht, ich bin jetzt 48 oder 47, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, diese Firma könnte von meinem Input profitieren. Und es gab auch in der Geschäftsführung noch jemand, der gesagt hat, mein Gott, du musst für die nächste Kollektion, du weißt doch, 2008 habt ihr so eine tolle Kollektion gemacht, 2006, mach das doch nochmal mit deinem Vater zusammen. Und wir haben, ich weiß, mein Vater ist sehr, der ist, ich würde mal sagen, ich bin auch, da bin ich ihm im Guten wie im Schlechten ähnlich. Wir sind sehr schwammig. Schwammig meine ich nicht im Ausdruck, sondern wir sind wie Schwämme. Wir nehmen auf. Und wenn ich ihm gesagt habe, du, wir machen das so und so, dann hat er vielleicht gesagt, ja, gute Idee. Und dann kamen gefühlt 10 andere Leute, die da auch noch Einfluss drauf hatten. Und danach war es ganz was anderes. Und in der Markenführung, denke ich, muss man stringent sein. Und das kann ich verstehen, dass der Künstler nicht stringent ist. Das muss er auch nicht sein. Deswegen war ja die Idee, dass ich ihn editiere. Und weil der Künstler muss auch nicht den Ausschnitt finden. Den kann ich finden. Und ich fand auch immer, also so, das war sowas, was ich meinen Eltern auch ein bisschen übel genommen habe, weil ich in meiner ganzen Art und Weise sehr loyal war und bin. Und ich bin jetzt aber auch, ja, also das hat, das war dieser Moment auf dieser Messe, als ich erfahren habe, dass wir die Löhne nicht bezahlen können. Der war, das war meine zweite große Krise nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Also ich kann froh sein, dass ich diese Trennung erlebt habe und so stark erlebt habe, weil das hat mir geholfen für die nächste Krise. Dieses Unternehmen und um mich rum gefühlt jeder, der denkt, naja, die kann das sowieso nicht. Nett ist sie ja, aber Und in dieser Zeit, ich glaube, meine Eltern haben gedacht, mein Gott, was macht sie denn mit unserem schönen Unternehmen? Was macht sie denn da? Und
aber straft dich doch gar keine Schuld. Denn du hast ja eigentlich diese Krise geerbt.
Ja, also, Schuld. Ich war aber mit im Unternehmen. Es trafen mich schon auch. Ich hatte mitentschieden, dass wir diesen Umzug in die ehemalige HFG machen. Hat uns enorm viel Geld gekostet. Ich habe mitentschieden, dass wir gleichzeitig ein neues Wirtschaftswarnsystem machen. Und ich übernehme. Und das war zu viel. Und das ist auch etwas, wo ich... Nee, ich finde es immer ganz gut, dass man sagt, okay, wo stehe ich und was habe ich verbockt? Und das habe ich schon auch. Da habe ich wirklich gedacht, I can do it. Klar, weil ich auch so viel, ich kann auch wirklich viel. Aber
du hast dich ein bisschen vielleicht selber überschätzt.
Total.
Dann in dem Moment. Mhm. Aber trotzdem noch mal zu diesem Punkt, auch wenn es auch ein Wunder ist.
Ja, ja.
Aber du jetzt bist du eben diejenige, die ein bisschen an den Pranger gestellt wird. Deine Eltern sind auch nicht so ganz glücklich darüber, so nach dem Motto, was hat sie uns denn da jetzt so eingebrockt? Seitdem die da ist, geht alles bergab, so ungefähr. Aber als dann dieser Investor dir sozusagen diesen Druck machte und dich da raushaben wollte, da kann ich mir doch vorstellen, da müssten doch eigentlich so, wie sagt man immer, Blut ist dicker als Wasser. Da hätten doch jetzt deine Eltern wie so kleine Wölfe vor dir stehen müssen und hätten sagen müssen, nee, also wir zu dritt wieder, wir retten das hier schon. Also wir lassen uns doch von dem Investor jetzt hier nicht vorführen. Wie war das?
Also mein Vater hatte inzwischen eine eigene kleine Firma gegründet, weil er ja nicht unter mir arbeiten wollte. Und das habe ich, oh, guck mal, mir fährt's schon in den Nacken hinein. das habe ich, es ist verrückt. Auf eine Art habe ich so auch zu ihm damals gesagt, weißt du was, ich kann dich auch verstehen. Ich finde es eigentlich cool, wenn man nicht in den Ruhestand geht und sein eigenes Ding macht. Finde ich gut. Aber die andere Seite ist, ich habe ein Unternehmen und ich finde es jetzt nicht so toll, dass du da noch ein eigenes Unternehmen machst und in diesem Unternehmen werde ich so dargestellt oder wenn dann so Kunden kommen, so.
Das war auch wieder Schmuck, das neue Unternehmen.
Mhm, okay. Genau. Mein Vater lebt und liebt Schmuck.
Okay, also hat eigentlich ein Konkurrenzunternehmen aufgemacht. Ja. Also, wenn man das jetzt mal so sagt.
So könnte man es sagen. Und man hätte es ja so viel besser zusammen machen können. Aber wir haben es nicht hingekriegt und wir haben auch nicht darüber so reden können. Und
aber du hast dich schon ein bisschen im Stich gelassen gefühlt.
Total.
Und deine Mama, welche Rolle spielte die da drin?
Meine Mutter war das Sprachrohr meines Vaters. Und das habe ich ihr sehr übel genommen. Aus zwei Gründen. Ich fand, dass sie eine Schwedin, eine Feministin, und dann muss sie doch auch für die Frauen ein bisschen mehr einstehen. Und dass sie ja nicht... Also ich habe, also ich hatte auch, ich bin aber nicht, es hieß immer, geh doch mal zu deinem Vater und frag ihn doch mal. Und auch mein Ex-Mann hat in der Zeit, habe ich mal mit ihm telefoniert, hat gesagt, ja und was sagt dein Vater dazu? Sprich doch mit ihm. Und so ungefähr, er ist die Lösung. Lass ihn doch mit den Banken sprechen, lass ihn doch machen. Er wird das alles regeln. Und da umgekehrt war ich nicht gewillt. Da habe ich so, nee. Und so, geh du mal wieder zurück auf deinen Platz und lass deinen Vater.
Mhm. Ein guter Freund von mir, der Modeunternehmer Gerhard Wörl aus München, hatte dir ja dann in dieser sehr, sehr schwierigen Situation, wo sich alle gegen dich verschworen hatten, die Franchise-Partner, deinen Vater hinterher trauerten und auch noch hinzukommen, deinen Töchtern es in der Zeit auch nicht so gut ging, empfohlen, dass du doch mal den Experten für Familienunternehmen und Gründer der Plattform Alpha Zirkel, Andreas Mach, konsultieren solltest, der dir daraufhin riet, es auszusitzen und ein Führungscoaching mal einfach zu machen. Du folgtest seinem Rat. Und bei diesem Coaching, was du dann absolviert hast, kam die Frage auf, oder immer wieder die Frage auf, was würde denn passieren, wenn du das 135 Jahre alter Familienunternehmen loslassen würdest? Also dich nicht mehr dagegen wehrst, dass dieser Investor das für sich alleine haben will, sondern du es einfach loslassen würdest. Welche Antwort hast du dir denn darauf geben können?
Als es das erste Mal aufkam in diesem Coaching, da war wirklich so, ui, jetzt mal das undenkbare Denken. Und ich liebe Freiheit und ich liebe es, Dinge zu denken und denken zu dürfen, die man vielleicht nicht dann auch tut. Also allein schon mal dieser Gedanke hat mir geholfen, so mal durchzuatmen, weil ich war in dieser Zeit wirklich so, Tanja, das war verrückt. Hinter mir hätte jemand einen Ball in die Luft werfen können. Ich hätte ihn aufgefangen, weil ich so alert war. Aber ich war so alert, dass ich eigentlich mehr funktioniert habe, als wirklich durchatmen, wirklich neue Gedanken, wirklich mal seinen Frieden machen und dann auch vielleicht eben auch zu der Familie gehen und sagen, hey, komm. Also diese Gespräche, die wir geführt haben, wir haben natürlich auch Gespräche geführt, die waren eher panisch. Und nicht so, dass wir, nicht so, aber innerlich war ich richtig zugeschnürt. Und dieses, dass es auch meinen Töchtern nicht gut ging und dass sie das auch alles so mitbekommen haben und auch zu der damaligen Zeit vielleicht sogar radikaler hinsichtlich meiner Eltern waren. Also wo, das kann doch nicht hier wahr sein, Mama, jetzt reicht's mal. Und auch so, ich hatte ja auch Kollektionen gemacht und es war ja, was ist das? Und es hat mich sehr gefreut, dass meine ältere Tochter, die Schmuck liebt, die hat schon von klein auf, wenn es der schlecht ging und ich irgendwo war, hat die meinen Schmuck aus den Schubladen genommen, hat ihn angezogen und hat sich aufs Bett gelegt und dann ging es ihr gut. Und das ist so süß. Und das ist auch wirklich, ich meine, she has jewelry in her blood. Und dass es ihr nicht gut ging, das fand ich ganz schwierig. Aber dass sie dann auch gesagt hat, weißt du, Mama, ich liebe deine Kollektion. Ich liebe sie. Und das sind so kleine Sachen, so kleine Gewinne. Und aber das war damals so, es durfte niemanden daneben geben. Also meine Mutter hat mal zu mir gesagt, es gibt nur einen Genie. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht an Genies. Ich glaube an Teamarbeit. Und das sind wirklich andere Ansätze. Und das eine ist vielleicht genauso gut wie das andere. Mhm. Und das ist was ich aber erst jetzt sagen kann.
2014 machte ja dieser Investor dir dann noch mehr Druck, drohte also wirklich auszusteigen, wenn du ihm nicht endlich deine ganzen Anteile gibst. Du hast auf Anraten von Herrn Mach weiter gesagt, okay, ich halte durch, ich sitze das aus, ich beuge mich nicht. Aber 2015 stellte er dir dann bei einem Meeting ohne Vorankündigung einen Designer vor, also fiktiv vor, er saß da nicht, der aber in Zukunft anstelle von dir die ganze Kollektion mal verantworten sollte. Wie bist du denn mit dieser Provokation oder erneuten Provokation dann umgegangen?
Das war so, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und dann, ich habe gesagt, ihr könnt das alles alleine machen. Meine Mutter saß da auch am Tisch. Und ja, es war eigentlich verrückt, weil es hieß so, all das, was ich mache, ist unglamourös und so. Ist schon komisch. Jetzt im Nachhinein ist es so absurd. So absurd. Weil es so verkehrt rum ist. Und nichtsdestotrotz habe ich diesen Moment nie bereut. Diesen Moment, in dem ich gesagt, es reicht mir, es ist aus. Und da habe ich das wahrgemacht, was ich in diesem Coaching. Und es war wirklich ein Befreiungsschlag. Und mit großen Schmerzen, weil 135 Jahre Familienfirma, hui. Und dann war aber dieses Wissen plötzlich in mir und dieses Wissen, ich bin die Familienfirma und meine Töchter sind die Familienfirma. Das ist, ob ich jetzt das Materielle drumherum habe oder nicht, ist gerade mal wurscht. Und alles andere ist irgendwie vielleicht, ja, ist auch gut und läuft vielleicht weiter und aber in eine andere. Aber die originäre Familienfirma ist unsere Familie. Und ja, das habe ich. Ich habe allerdings ab dem Moment damals, ab dem habe ich, ich glaube, ein Jahr oder keinen Schmuck getragen.
Aber das heißt, du hast hingeschmissen, du bist also aus dem Lied wieder raus, aber dann gehörten dir doch trotzdem noch die Anteile.
Ja, nein, wir haben einen Schuldenschnitt gemacht und dieser Schuldenschnitt, der hat eben alles nochmal anders aufgestellt. Und das kam ja über eine ganz wunderbare Frau, die auch da wieder in mein Leben kam, die diese Idee hatte und damit eigentlich auch dem Investor einen großen Gefallen getan hat. Wirklich, sie hat die Firma entschuldet.
Also das heißt, der Investor hatte am Ende alles.
Ja.
Also er hat es übernommen zu 100%.
Es gab dann noch einen Teilhaber, der, glaube ich, noch weiter drin ist. Ja.
Okay, aber 5%. Ihr wart alle raus.
Wir waren alle
raus. Also du, deine Mami, jeder war raus.
Jeder war draußen.
Und das Familienunternehmen, also das Unternehmen, sage ich jetzt mal, war weg. Du warst befreit wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt war es ja so, dass du nach dieser schmerzhaften Zeit des ewigen Kämpfens und auch der lehrreichen und guten Erfahrungen, die du ja im Umgang mit dieser schwierigen Situation beim Coaching erfahren durftest, irgendwie so gelernt hattest, dass das irgendwie ganz gut funktioniert so mit diesem Coaching, also dass das einen Effekt hatte auf dich und hattest das Bedürfnis, das Coaching selber zu erlernen. Du bist dann nach Aix-en-Provence in Südfrankreich und hast dort eine fundierte Ausbildung absolviert und in Folge auch einige Zeit als Coach hier in Berlin bei einer Unternehmensberatung gearbeitet?
Nein, die Unternehmensberatung ist in Bruchsal, aber die sind in Deutschland total aufgestellt. Ich glaube aber auch noch in Frankreich und, frag mich wo also, noch.
Aber du hast von Berlin aus gearbeitet.
Ja, genau.
Okay,
genau,
aber
genau.
Du warst schon fest bei denen.
Ich war fest bei denen und dann bin ich nach Zürich geflogen. Ich war in Hamburg. Bei einer Unternehmensberatung auch verrückt.
Du hast dich ja dann 2016, also relativ kurz danach, hast du dich dann auch selbstständig gemacht. Dieses Unternehmen hast du ja immer noch. Also du berätst und coachst. Aber noch eine Frage zu diesem Verlust des Familienunternehmens. Konntest du dir denn dann oder kannst du dir dieses Scheitern, also letztendlich ist es ja in unserer Gesellschaft ein Scheitern, wenn man ein Familienunternehmen nicht halten kann. Konntest du dir das selbst verzeihen oder fühlst du dich immer irgendwie noch so ein bisschen schuldig?
Ich habe nachdem das passiert ist, da habe ich mir gedacht, Caroline, du kannst jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Also das ist, es muss, du musst es auch wirklich, du musst zum Schmerz. Und weil ich erlebe mich immer so ein bisschen wie so eine Tasse, so eine Kindertasse, die, wenn man sie umkippt, nein, ich komme wieder hoch. Und also so ein Stehaufmännchen. Und da habe ich so gedacht, nee, ich möchte wirklich so richtig umkippen, dass auch andere Flüssigkeit mal wieder reinkommt in die Tasse. Und um in diesem Bild zu bleiben. Und dann denkt man ja nach einer Weile, ja, ich habe das ganz gut überwunden und irgendwie. Und es kommen dann doch, und im Speziellen, wenn ich nach Ulm gekommen bin, also als es das erste Mal da war, da haben die Leute mich angeguckt, hatte ich zumindest das Gefühl, ist die von den Toten auferstanden.
Also das erste Mal nach dem Loslassen.
Genau. Ein paar Mal so danach, so, oh, da ist sie ja.
Die traut sich hier noch rein.
Die traut sich was. Und dann kam auch so Feedback und so, oh, die sieht aber gut aus. Komisch. Und das war ja so ein bisschen meine Revanche, dass ich so gedacht habe, ey, guckt mich an. Ich lebe und ich werde mir es gut gehen lassen und ich werde gut leben. Und das war ja auch so verrückt. Also in dieser Zeit, wo ich dieses Unternehmen losgelassen habe und wirklich gedacht habe, das ist jetzt der tiefste Tiefpunkt, weil es ja auch finanziell für uns ganz viel bedeutet hat. Also diese Unternehmensberatung, die hat einen Freund von mir und der hat mich ja zu diesem Coach da nach Südfrankreich gebracht und der hat mich nicht irgendwie, sondern der Georg hat dann gesagt, du, wir treffen uns in Mannheim auf dem Flughafen und ich stand da und flog da in dieser kleinen Maschine über die Alpen und das ist ja verrückt und ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus und auch aus der, also wie dankbar darf ich sein, dass es solche Menschen gibt, die mich über den Horizont tragen in andere Gefilde und das war ja lustig, der Professor, bei dem ich das gelernt habe, Franzose, der aussieht wie der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Aber das wissen, den kennen nur Frauen in unserer Generation.
War mal ein Film für die Jüngeren, muss ich das jetzt mal sagen. Manche kennen den vielleicht gar nicht mehr. Ich habe auch jüngere Hörerinnen und Hörer.
Ja. Ja, und der hieß Robert Weiß oder so. Und auch Weiß, der Name.
Du schwarz, er weiß.
Ja, genau. So schwarz-weiß. Und das war eigentlich die Zeit, in der ich lernen musste, in diesem Coaching mit mir und meinen Unzugänglichkeiten umzugehen. Und das ist ja auch so schwierig, sich zu verzeihen, dass man Unzulänglichkeiten hat. Wirklich lieb zu sich zu sein. Also es ist, ich wollte natürlich das auch abliefern. Ich wollte, dass das gut geht. Und ich bin dann immer wieder an mir selber gescheitert. Und sobald jemand eine Kritik an mir geäußert hat, war ich am Boden zerstört. Also so war das am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, mit dem Coaching, das ist sehr schauspielerisch, einhergeht, da haben die immer gesagt, boah, Frau Schwarz, es war jetzt toll, was wir jetzt hier mit Ihnen erlebt haben. Und dann peu à peu habe ich Land gewonnen. Aber es war eine lange, lange Reise. Ja. Und dann war das mit meinem Vater.
Ja, der bekam ja dann, also fangen wir mal so an, mitten in der Wandlung, damals, also in dieser Wandlung, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig und so weiter, bekam ja deine Mami 2016 erstmal einen Schlaganfall. Dein Vater kümmerte sich dann sehr nett um sie und liebevoll, auch einen Hund hattet ihr, glaube ich, auch noch. Aber 5 Jahre später, 2021, erlitt auch er einen Schlaganfall. Und du musstest auf seinen Wunsch hin seine kleine Konkurrenzschmuckfirma abwickeln. Deine Eltern und du hatten ja in dieser ganzen Zeit bis zu diesem Moment des Schlaganfalls deines Vaters eigentlich gar nicht mehr so sehr diese innerliche Nähe, weil da war eben dieser ganze, die Verletzung, der Schmerz. Aber es ist ja manchmal so, dass so ein Schicksalsschlag manchmal die Menschen wieder so zusammenführt. War das bei euch auch so?
Ich habe das irgendwann zu einem Freund gesagt, der mich traf kurz drauf. Und dann meinte er, wie geht's dir? Und ich so, ja, mein Vater hat einen Schlaganfall und mir geht's sehr gut. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie hört sich denn das jetzt an? Und aber so ist es passiert. Also mein Vater hatte diesen Schlaganfall, der irgendwie ja auch war wie ein Weckruf. Und ich bin dann runter nach Ulm und habe meiner Mutter geholfen, habe das mit dem Unternehmen gemacht. Und es war, kurz mal, habe ich so gedacht, das ist ja fast das Gleiche in Grün. Und ich habe diesmal aber eines nicht gemacht. Ich habe mich nicht in die Ecke drängen lassen. Und es ist manchmal ja nur eine kleine Entscheidung, die man im Kopf macht. Und auch da kamen plötzlich Dinge, die sich auf eine ganz andere Art und Weise haben lösen können. Also das denke ich jetzt oftmals, wenn Menschen in zu einer Situation sind, dass sie bloß nicht denken, oh Gott, jetzt ganz, ganz schnell, sondern versuchen, und das ist ja dieser alte Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Nur kriegt man oft nicht die Ruhe. Und wirklich da,
ja, genau, vielleicht innezuhalten auch einen Moment, ja, und erstmal nachdenken, also bevor man es gleich tut, tut, tut.
Total.
Aber dein Papi, weil ich das jetzt nachvollziehen kann, wenn der diesen Schlaganfall hatte, dann war er doch auch nicht mehr der Alte. Also er hatte sich, oder war der gleich wieder genauso fit? Also
Nee, das war ganz schlimm. Also er konnte am Anfang nicht schlucken, so, und er konnte nicht sprechen, nicht wirklich. Also am Telefon war irgendwie so, dass er mit mir Schwedisch gesprochen hat. Und dann kam eine Pflegerin vorbei, ich habe das gehört. Und dann sagt sie, Herr Schwarz, Sie müssen deutlicher sprechen. Und dann hat er gesagt, ich spreche doch Schwedisch. Und dann hat sie gesagt, Schwäbisch verstehe ich auch. Also das war, es waren in dieser ganzen Zeit die, ach, es war absurd. Aber was eben, ja, er war dort, Gott, wie lang war er da? Naja, so lang nur auch wieder nicht. 5, 6 Wochen.
Also in so einer Art Reha.
Genau, genau.
Aber du hast, nochmal zurückgreifend, du hast gesagt, ich habe mich dann nicht mehr in die Ecke drängen, ja, lassen. Aber hätte denn dein Vater oder deine Mutter dich überhaupt in die Ecke drängen können?
Nein,
weil die hatten ja beide einen Schlaganfall.
Nein, nicht von meinen Eltern, sondern grundsätzlich von der Situation des Unternehmens und diesen ganzen To-Dos. Und was ganz fantastisch war damals, war, dass ich eine Kundin hatte, die kam ins Geschäft und...
Also in das noch bestehende Geschäft.
Ich habe meine Mutter verpflegt, ich habe den Hund verpflegt, ich bin zu meinem Vater ins Krankenhaus und ich habe das Geschäft gemacht und die Mitarbeiter waren relativ schnell weg, weil die hatten noch Urlaubstage. Und also war ich da unten in dem Geschäft, was mir irrsinnigen Spaß bereitete. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Und ich war darin auch gar nicht so schlecht. Und dann kommt diese Frau rein, die so ein bisschen was Feenartiges hatte, wie so verwunschen aus einer anderen Welt. Und die hat dann zu mir gesagt, Frau Schwarz, gehen Sie ins Vertrauen. Und diese Frau hat mich extremst inspiriert. Das ist, wenn ich jetzt so Ängste habe oder irgendwas ist, also ich gehöre zu den Leuten, die beten. Man kann ja auch an etwas anderes, an positive Energie, am Ende des Tages ist es alles das Gleiche. dass sich die Dinge zum Guten wenden. Und ich habe dann immer, oh, ich vertraue, bitte, ich muss das und das noch machen. Und dann kamen so viele gute Dinge. Also ich habe eine ganz, ganz wunderbare Wohnung für meine Eltern gefunden, die überhalb von einem Stift ist. Mein Vater, der in einem Pflegeheim, meine Mutter muss ja gepflegt werden, aber mein Vater wollte nicht in ein Heim. Und dann ist er aber zweimal in dem Fachwerkhaus gestürzt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt. Und als wir da in die verschiedenen Häuser uns angeguckt haben, da dachte ich auch so, oh Gott, dafür braucht man wirklich viel Fantasie. Und ich finde, das ist übrigens auch nochmal was, wo unsere Generation wirklich was tun muss. Also wirklich mit Fantasie diese Sachen angehen und Orte finden und die auch einrichten, dass die auch für die Augen gut sind. Also das, ich meine jetzt nicht, ich finde, das ich meine jetzt rein die Einrichtung. Einfach nur die Einrichtung.
Also die Optik.
Die Optik, die Wände. Ja, genau. Und die Mitarbeiter, ich glaube, den Mitarbeitern würde es auch gut tun. Aber dort, wo mein Vater hingekommen ist, das war schon so, als ich das erste Mal dort war, da kam ich an, da roch es nach Waffeln, dann kamen mir zwei Hunde entgegen, dann hielt das so eine komische Eisenbahn, die es normalerweise immer in so Kurorten gibt. Und dann stiegen alle möglichen Leute mit Rollatoren aus und so. Und ich dachte, ach, wie süß ist denn das? Und das ist nach wie vor so ein Ort. Also ich muss da durchgehen, um zu meinen Eltern zu kommen. Ich kann auch von hinten, aber ich gehe gerne durch, weil mir das ganz tolle Energie gibt. Und ja, und dieses Gehen Sie ins Vertrauen hat wirklich wie ein Mantra in meinem Leben geholfen, mich in Geduld zu üben und mich besser fokussieren zu können. Und ich glaube ja auch an Wunder. Ich glaube wirklich an Wunder.
Mhm. Aber wie man hört, bist du in letzter Zeit ja auch immer mal wieder in Ulm. Also deine Eltern zu besuchen oder was machst du da?
Ja, es hat sich dann so ergeben, dass diese Liebe zu meinen Eltern, die ist wie, als ob die Krusten weggegangen wären und die Haut wieder da ist. Also es ist wirklich ganz, ganz fantastisches Verhältnis geworden, weil meine Eltern haben gelernt, dass sie total auf mich zählen können. Ich habe gelernt, dass ich es in der Hand, ja, das war das Ding vielleicht. Vielleicht habe ich das damals nicht so. Ich habe ehrlich gesagt diesmal auch die Zügel in die Hand genommen. Ich habe es wirklich vollkommen, es war eine ganz klare Entscheidung, dass ich die Entscheidungen fälle. Und das ist lustig, weil jetzt, wo ich das tue, mein Vater gar nicht genug davon kriegen kann. Neulich saßen wir irgendwo und er hat dann gesagt, ja, also das macht meine Tochter und das macht meine Tochter. Und ich mach's gern. Ich mach's wirklich gern. Und es gibt mir Energie. Und meine Töchter am Anfang das so mitbekommen haben, waren die total skeptisch. Und meine eine Tochter lebt ja mittlerweile in München und die ist fast jedes zweite Wochenende bei meinen Eltern.
Was macht deine Tochter, die in München lebt?
Die ist bei einer Schauspielagentur.
Also Agentin.
Ja, noch ist sie nicht Agentin, aber sie möchte Agentin werden. Mhm. Genau. Und sie liebt ihren Job. Und
sie fährt öfter mal hin und besucht ihre Oma und ihren Opa.
Ja, ja.
Und deine andere Tochter?
Meine andere Tochter, die ist hier in Berlin, aber die wird demnächst nach Ulm ziehen.
Mhm. Das ist ganz frisch. Also und habt ihr da etwas Gemeinsames vor oder was passiert gerade in Ulm? Weil als ich dich letztens anrief, da werkelst du irgendwie mit Handwerkern in Ulm. Also was berichtest du ihr da eine Wohnung ein oder was passiert da?
Also dieses Fachwerkhaus, in dem meine Eltern gelebt haben, in dem sie ihre Werkstatt hatten, ihr Büro und ihr Geschäft, das stand jetzt lange, lange leer. Und dann gab es jemand, der sich darum gekümmert hat, dass man das entweder vielleicht verkauft, aber da war der Eigentümer, das gehört ja nicht mehr uns, der war so, weiß nicht. Und jetzt sollte das vermietet werden. Und es war eben so, dafür braucht man aber ein bestimmtes, also es ist ein ganz tolles Haus, aber es braucht eben auch ein ganz besonderes Konzept. Und ja, das war bei einem dieser Nachmittage in diesem Altersstift, als da so alte Damen saßen, wo ich dann gedacht habe, ich mach das. Ich mach das jetzt. Und
was heißt ich mache? Was machst du?
Ich werde dieses ganze Haus mieten und ich werde dieses ganze Haus bespielen. Und am Anfang, Tanja, ich hatte keine Idee. Und trotzdem, und das ist echt irre, das habe ich ja auch noch nie gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Apfel und ein Ei kostet, sondern das ist eine gebührende Miete, weil es ist wirklich ein fantastisches Haus. Und ich hatte ich hatte Vertrauen. Ich habe gedacht, das wird und es ist auch noch nicht. Aber das Verrückte ist, dass auf dieser Reise mir gleich eine wahnsinnig tolle Frau begegnet ist, die mir wieder von einer anderen tollen Frau empfohlen wurde, viel jünger als ich. Und die kommt aus Persien und ist in New York groß geworden und ist jetzt plötzlich da. Ich lerne eine New Yorkerin in Ulm kennen, die mit mir da was machen möchte. Und ja, also das ist noch am Wachsen. Aber es wird eben es soll ein Ort werden, ein Haus, wo interdisziplinär Dinge stattfinden. Und was ich toll finde, ganz ohne Absicht, sind alle, die daran beteiligt sind, Frauen. Und am Anfang habe ich gedacht, lass es uns die Töchter von nennen. Aber wir sind jetzt, wir haben gesagt, es ist House of Bold.
Also, und deine Tochter spielt auch eine Rolle darin.
Ja, meine Tochter spielt eine große Rolle. Also Charlotte war ja die hat dann gesagt, lass uns unten Laden machen. Hey, wir können das. Und sie ist auch immer wieder, wenn ich ehrlich bin, ist sie und auch meine andere Tochter, die sind schon sehr, beeinflussen mich sehr. Und ich lerne viel von denen. Weil es ist ja oftmals nicht so, dass nur Kinder von Eltern lernen, sondern auch wahnsinnig viel umgekehrt.
Das kann ich unterstreichen. Also Charlotte ist ja Innenarchitektin, oder?
Nee, aber sie ist es nicht, aber sie ist ja wahnsinnig.
Nein, aber also ich sehe es ja hier auch an deiner Wohnung, wie schön sie ist und sie wirkt ja mit. Also insofern arbeitet sie zumindest in dem Bereich.
Ja.
Man muss ja nicht immer was studiert haben, um es zu können. Oder? Ich sage immer, die besten Künstler sind ja oft die, die es nicht gelernt haben, sondern die Autodidakten sind.
Ja, ja. Es ist dann doch immer.
Also das heißt, es könnte sein, dass du eben deine Zelte hier in Berlin abbrichst und zurück in deine Heimat gehst, nach Ulm, oder nein?
Doch. Also ich werde viel Zeit in Ulm verbringen, aber ich werde auch hier in Berlin sein. Und ich werde es wieder machen, was ich damals so genossen habe. Dieses Pendeln zwischen den Welten. Und das liebe ich grundsätzlich. Ich liebe das in jedem Bereich. Ob das so ist, dass man mit Leuten zu tun hat, die kreativ sind oder Leute, die eben nicht so kreativ sind. Aber eigentlich sind alle Leute kreativ, weil wir sind ja Kreaturen, hat mir mal jemand erklärt und das werde ich nie vergessen. Aber ich meine jetzt arm, reich, ich finde es so spannend, unterschiedliche Lebensmodelle kennenzulernen und ja.
Und das Theater, das Schauspiel, gibt es diese Leidenschaft noch in dir? Du hast ja gerade sehr wirkungsvoll in dem neuen, wirklich echt kreativen und witzigen Werbespot von Fanta, also von dem Getränk, mitgewirkt, der dann auch weltweit geschaltet wird. Da spielst du eben eine wichtige Rolle darin. Aber was ist denn damit? Schließt sich da irgendwie wieder der Kreis? Könntest du dir vorstellen, neben deiner Tätigkeit als Coach auch mal wieder auf die Bühne zu treten? Macht keinen Problem, dein Hund. Sag dir das Schluss.
Ihr hört es. Ja. Ja. Und das ist aber was mit Und deswegen auch House of Bold, weil ich denke, fürs Leben brauchst du wahnsinnig viel Mut. Und das ist eine Lebensenergie. Ohne Mut kein Leben. Das ist übrigens, es kommen noch 5 Spots. Und
ach so, ich habe noch einen gesehen, den fand ich schon sehr witzig.
Das war der Trailer. Okay. Und
so eine Serie an Werbespots. Mhm. Das ist wahrscheinlich was ganz Neues.
Es ist eine wirkliche Geschichte, die die erzählen. Und das ist ja auch toll als Schauspielerin. Ja, und da habe ich so, als ich das gemacht habe, das war so wie auch wieder so zurückgehen, weil ich habe auch in der Firma mal, als ich noch nicht in der Firma war und mein Vater das hatte, das sollte ich für einen Kalender modeln, weil mein Vater meinte, du bist doch Schauspielerin, kannst doch in alle Rollen reingehen. Und da habe ich 12 so Bilder gemacht mit einer abgefahrensten Looks. Und so ist es ja auch in dieser Rolle, diese Gloria, die ich da spiele, die ist ja auch total abgefahren. Und das hat mir richtig, also ich habe das geliebt. Ja, ja, das würde ich würde es gerne machen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Du könntest ja auch ein fantastisches Best-Ager-Model, wie man die heute nennt, meiner Meinung nach sein. Ich habe ja, wie gesagt, eine kleine Kreativagentur und sehe dich da schon sozusagen vor der Kamera.
Und oh, toll.
Und nein, also ich glaube, das mit dem Alter ist ja dann nicht unbedingt einhergehend, wie wir so viele Jahrzehnte immer eingeredet bekommen haben, dass es dann irgendwie vorbei ist. Mhm. Besonders bei uns Frauen, oder? Mhm. Bei dir geht's vielleicht jetzt gerade erst richtig los.
Also ich glaube, dass ich ein totaler Spätzünder bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, glaube ich, mich als Frau und als Erscheinung, als junges Mädchen nicht so genossen und gemocht und ja, auch mich in meinem Körper wohl gefühlt, weil jetzt habe ich 57 Jahre das gelernt, da drin zu stecken, und jetzt stecke ich endlich drin und das ist gut. Das
und jetzt fühlst du dich endlich auch ein bisschen wohl. Mhm. Ja, das ist doch eine schöne Entwicklung. Mhm. Ja, dann, liebe Caroline, danke ich dir sehr für die Offenheit in diesem sehr schönen Gespräch und deine Gedanken und wünsche dir Erfüllung und Glück auf deinen weiteren Unternehmungen. Da kommen sicherlich noch einige. Also ich möchte zumindest immer davon erfahren.
Oh, du bist ein Engel. Du, ich muss mich bei dir bedanken, weil das alles, diese Fragen, die du mir gestellt hast, die haben wirklich bei mir Anklang gefunden. Und das fand ich so besonders, so schön, wie du das machst. Danke, danke, danke. Ich fühle mich wirklich großartig und aufgehoben und resonierend. Dankeschön.
Danke dir.